ich glaube, ich setze mich dann oben.
Jetzt ist gut. Könnt ihr mich jetzt hören? Könnt ihr mal einen Daumen geben? Ah, sehr gut. Also ich habe es soeben schon gesagt, dass ich mir vorstelle, dass ihr alle hier vor mir sitzt. Es ist ganz ungewohnt, in diesem schönen großen Saal so einsam zu stehen und euch nur als kleine Bilder wahrzunehmen. Aber wie Klaus schon gesagt hat, es ist eine besondere Situation und wir sind dankbar, dass wir das wenigstens so durchführen können. Ich danke dem Musikteam, den lieben Schwestern, die heute Morgen so schön musiziert und gesungen haben. Ich war anwesend, ich habe es sehr genossen, so dabei sein zu können. Und auch dem Lennart vielen Dank für die technische Betreuung. Ich bin da ganz auf ihn angewiesen. Also wenn er versagt, dann kann ich auch zusammenpacken. Ja, ich grüße euch ganz herzlich von der Gemeinde in Steinmühlhagen. Uns geht es ähnlich wie euch und wie uns allen, ganz besonders hier im Oberbergischen Kreis, wo wir ja immer noch Hotspot-Regeln befolgen müssen, auch wenn die Inzidenzzahlen gesunken sind. Und wir blicken schon sehnsüchtig auf den 7. März und hoffen, dass es dann wieder etwas gelockert werden wird. Aber das steht nicht in unserer Macht. Und wir wollen heute Morgen ein Wort anschauen, das uns ermutigen soll, trotz schwieriger Umstände dran zu bleiben, eifrig zu bleiben. Ich möchte aber vorweg noch das Gebetsanliegen weitergeben, gewissermaßen wiederholen, was ich in den letzten Gebetsnachrichten schon formuliert habe, auch in einem kleinen Zusatzartikel. Und das ist die große Gefahr vor Verführungen, vor Kidnapping. Große Gefahr, der die Geschwister in Haiti zurzeit ausgesetzt sind. Wir erleben in Haiti eine Art Anarchie. Die Regierung des amtierenden Präsidenten Jovenel Moïse unternimmt nichts gegen die ausufernde Kriminalität, schon seit längerer Zeit. Und da das Land so ausgeblutet ist, auch wirtschaftlich einfach so arm ist, haben die Banditen jetzt das Kidnapping als vielleicht noch einzige lukrative Erwerbsquelle, Geschäftsmodell ironisch gesagt, entdeckt, weil sie dadurch auch die Vermögen der Diaspora-Haitianer, der vielen Millionen von Haitianern, die ja im Ausland leben, in den USA, in Kanada oder auch im südamerikanischen oder mittelamerikanischen Ausland, wenn dann Verwandte in Haiti gekidnappt werden, dann werden natürlich auch die ausländischen Verwandten und Bekannten angerufen, um das Lösegeld zusammenzukriegen. Und das ist wirklich eine Seuche geworden, kann man sagen, in Haiti. Und unsere Geschwister leben da in großer Furcht und große Angst, dass in dem Moment, wo sie das Haus verlassen, einfach nicht sicher sind, ob nicht auf Schritt und Tritt plötzlich irgendeine Gruppe von Banditen kommt und sie kidnappt. Welchen schwierigen Entscheidungen unsere Geschwister da ausgesetzt sind, das könnt ihr in dem Artikel lesen, den ich in den letzten Gebetsnachrichten verfasst habe. Betet für sie. Ich habe in dem Artikel auch gesagt, dass unsere Corona-bedingten Einschränkungen für die Geschwister in Haiti wie paradiesische Zustände wären, wenn sie in einer solchen Sicherheit leben könnten. Bleiben wir also dankbar und bleiben wir im Gebet für die vielen Geschwister weltweit und auch sonst den Menschen, denen es schlechter geht als uns. Ja, aber wie geht es uns in dieser Zeit nach ungefähr einem Jahr völlig anderer Lebensumstände, besonders auch der Umstände für junge Menschen. Ich will jetzt mal nicht so sehr von den Älteren sprechen, die wir ja schützen, die wir auch versuchen, medizinisch optimal zu betreuen. Das ist sicher gut. Aber vor einiger Zeit kam unser jüngster Sohn Nathanael. Er studiert seit 2 Jahren in der Schweiz oder knapp 2 Jahren. Er hat vor 2 Jahren Abi gemacht und ist dann in die Schweiz gezogen für sein Studium. Und zwischendurch kommt er mal zurück, besonders dann, wenn er auch nur Online-Unterricht hat. Das kann er auch von Morsbach machen. Da muss er nicht in Luzern in seiner Studenten-WG sitzen. Und dann hat er auch ein paar Freunde besucht hier in Morsbach und Umgebung. Und er hat so erzählt, alle meine früheren Mitschüler und Mitschülerinnen der gleichen Jahrgangsstufe sind irgendwie so deprimiert. Nur 2 von ihnen haben das Studium oder die Ausbildung, die sie begonnen haben nach dem Abitur, auch bis jetzt fortgesetzt. Alle anderen haben wieder abgebrochen entweder was anderes angefangen oder machen jetzt gar nichts mehr. Und er sagt, es herrscht wie so eine Passivität, Resignation, Perspektivlosigkeit. Man kann ja nicht richtig planen, man weiß gar nicht, ist der Beruf, den ich jetzt studiere oder lerne, ist der überhaupt nach der Pandemie noch praktikabel? Und ich kann mir schon vorstellen, dass das mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen psychisch auch etwas macht, wenn sie ein Jahr lang einfach nur noch hinter dem Bildschirm sitzen, so quasi völlig in die virtuelle Welt verbannt werden, was ja vorher schon ein großes Problem war, aber jetzt sind sie es noch viel mehr. Und ja nicht nur Jugendliche oder junge Erwachsene, sondern auch die Kinder, die zu Hause den Schulunterricht mitverfolgen müssen. Abgesehen von Muskelschwund und vielleicht Kurzsichtigkeit, die sich dadurch auch entwickelt, hat man ja auch gehört, wenn die immer nur vom Bildschirm sitzen, ist ganz schlecht für die Augen. Abgesehen von diesen physischen, körperlichen Nachteilen hat das sicher einen Einfluss auf die Psyche. Wenn ich mir so vorstelle, und ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die ihr auch zum Teil schon in den 70er Jahren nicht mehr nur Kinder wart, sondern auch schon Jugendliche und Erwachsene, was wäre mit der aufmüpfigen jungen Generation der 60er und 70er Jahre gewesen, wenn man sie hinter einen Bildschirm gesperrt hätte und gesagt hätte, da musst du jetzt lernen, da musst du deine Freizeit verbringen, nur noch eine Person darfst du treffen außerhalb deines Hausstandes. Wären wir nicht auf die Straße gegangen? Hätten wir nicht demonstriert und rebelliert? Ich will jetzt nicht zur Rebellion aufrufen, bitte versteht mich nicht falsch. Aber ich frage mich, ob das, was zurzeit geschieht, ob das nicht, jetzt nicht nur die christliche Jugend, sondern allgemein die heranwachsende Generation in eine Passivität, in eine Perspektivlosigkeit und vielleicht auch in eine Manipulierbarkeit führt, dass sie einfach denken, ja, das ist jetzt halt so. Jetzt wird halt alles verboten und wir können nichts mehr machen. Und sie haben natürlich auch Angst vor der Krankheit. Nun, es ist eine Stimmung, mit der wir lernen müssen, umzugehen und in der wir lernen müssen, uns zurechtzufinden. Und um noch kurz auf unsere Bundeskanzlerin zu sprechen zu kommen, bevor wir dann den Bibeltext lesen, wenn man ihr eines nicht nachsagen kann, dann, dass sie eine Schönwetterprophetin ist, die immer nur sagt, es wird bald alles wieder gut und sind wir optimistisch, noch ein, zwei Monate und dann ist alles wieder vorbei. Nein, im Gegenteil. Vor ein paar Tagen las ich, dass sie gesagt hat, wir werden noch viele Jahre mit dieser Pandemie zu kämpfen haben oder mit diesem Virus. Und es wird mit einer Impfung nicht zu Ende gehen. Wir werden öfters impfen müssen, weil die Mutanten gegen die bestehende Impfung sich so entwickeln, dass sie wieder aggressiver werden und die Impfung keine Wirkung hat. Und sie hat da ein ziemlich pessimistisches Szenario beschrieben. Also eine Schönwetterprophetin ist sie nicht. Ich hoffe trotzdem, dass sie eine falsche Prophetin ist und nicht recht hat. Aber wer bin ich schon, um das zu hoffen? Vielleicht hat sie auch recht. Und ich möchte mit euch einen kurzen Bibelabschnitt lesen, in einem ersten Teil im Alten Testament und in einem zweiten Teil gehen wir dann noch ins Neue Testament. Einen Bibelabschnitt, wo wir einen jungen Mann und eine junge Frau finden, die ganz anders als perspektivlos und resigniert und passiv waren und die auch nicht manipuliert waren, sondern die Gottes Vision, Gottes Verheißung und Gottes Ziel vor Augen hatten und danach gestrebt haben. Die beiden Personen heißen Othniel und Aksa und wir finden ihre kurze Geschichte in Josua Kapitel 15, den Versen 13 bis 19. Wir schlagen auf Josua 15. Das gesamte Kapitel Josua 15 umfasst 63 Verse und ist eigentlich ein sehr langatmiges Kapitel. Wenn ihr das Buch Josua lest, dann besteht dieses Kapitel mit Ausnahme des Abschnittes, den ich jetzt genannt habe, 13 bis 19, aus Ortsnamen, 46 Ortsnamen und 18 Himmelsrichtungen in den ersten 12 Versen und dann in den letzten 43 Versen noch einmal 98 Namen von Städten und Regionen. Es hat bei uns in der Gemeinde ein junger Bruder vorgeschlagen, wir könnten doch jetzt in der Corona-Zeit uns vornehmen, den ersten Petrusbrief auswendig zu lernen und uns gegenseitig so als Geschwister zu ermutigen und immer wieder mal nachzufragen, wie weit bist du schon? Das finde ich eigentlich eine gute Idee und ich bin vor allen Dingen froh, dass er nicht Josua 15 vorgeschlagen hat, weil mit den 98 Städtenamen hätte ich mich dann doch ziemlich schwer getan. Aber warum dieses Kapitel Josua 15? Es beschreibt das Erbteil des Stammes Juda sehr umfangreich, eben mit Ortsnamen, mit Grenzverläufen, mit Himmelsrichtungen, was wo liegt. Und dann so eingebettet in diese sehr technisch-geografischen Angaben der Bericht von Otniel und Aksa. Wir lesen Josua 15 ab Vers 13. Und Kaleb, dem Sohn Jephunnes, gab Josua ein Teil inmitten der Kinder Juda. Nach dem Befehl des Herrn an Josua, nämlich die Stadt Arbas des Vaters Enax, das ist Hebron. Also Josua gab dem Kaleb die Stadt Hebron und die umliegenden Gebiete. Und Kaleb vertrieb von dort, von Hebron, die drei Söhne Enaks, Sheshai und Achiman und Talmai, Kinder Enaks. Und von dort zog er gegen die Bewohner von Debir hinauf. Debir, das ist dann eine Stadt im weiteren Verlauf des Gebirgszuges, der von Hebron Richtung Süden in Richtung Negev-Wüste geht. Von dort zog er gegen die Bewohner von Debir hinauf. Der Name von Debir war aber vorher Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Otniel ein, der Sohn des Kenas, ein Bruder Kalebs. Und Kaleb gab Otniel seine Tochter Aksa zur Frau, wie er es versprochen hatte. Und es geschah, als sie einzog, jetzt wird von Aksa gesprochen, als sie in die Stadt einzog, die ihr zukünftiger Ehemann eben erobert hatte, da trieb sie Otniel an, ein Feld von ihrem Vater Kaleb zu fordern. Und sie sprang vom Esel herab und Kaleb sprach zu ihr, was hast du? Und sie sprach, gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland, ein Südland, das heißt ein dürres, ein trockenes Land hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab Kaleb ihr die oberen Quellen und die unteren Quellen. Der Bericht ist sehr kompakt und ich möchte noch einmal kurz wiedergeben, was wir hier gelesen haben. Otniel erobert also diese Stadt, Kirjat Sefer, die dann Debir heißt. Und seine zukünftige Frau Aksa sagt jetzt zu ihm, fordere von meinem Vater auch noch ein Feld, das heißt Land um diese Stadt herum. Und offensichtlich hat Otniel das getan und Kaleb hat ihm Land dazu gegeben. Aber jetzt kommt die Aksa noch und sagt, das Land alleine reicht mir nicht. Wir müssen dieses Land ja auch bewässern, es ist ein dürres Land, es ist ein Südland. Ab Debir geht es bergab in die Negev-Wüste und das ist ein sehr trockener Teil des Landes, das Gott Israel gegeben hat. Und so kommt sie zu ihrem Vater und sagt, gib mir einen Segen, das heißt, gib mir auch Wasserquellen für das Land. Und so gibt Kaleb ihr die oberen und die unteren Quellen. Und jetzt mal rein physisch, ohne das irgendwie geistlich auszulegen, heißt das, wenn der Regen fiel, dann sprudelten zunächst die oberen Quellen, wo das Wasser nicht lange durch irgendwelche Erd- und Gesteinsschichten sickern musste. Aber wenn diese oberen Quellen versiegten und die Trockenzeit andauerte, dann gaben immer noch die unteren Quellen Wasser, weil dann durch viel Gesteins- und Erdschichten das Wasser durchgesickert war und immer noch zurückgehalten worden war vom Erdreich und dann erst durch die unteren Quellen abfloss. So bedeuteten die oberen und die unteren Quellen, dass sie ständig, also das Aksa, über das ganze Jahr hindurch Wasser haben würde, um den Boden zu bewässern und fruchtbar werden zu lassen. Wir wollen noch ein bisschen tiefer in diese Zusammenstellung hineingucken. Wer war Kaleb und woher kam er? Nun, ich will jetzt nicht allzu weit ausholen, aber doch im kurzen Überblick, das ist sehr interessant. Josua und Kaleb waren ja die zwei einzigen Menschen, die in 4. Mose 13 und 14 von allen, die damals über 20 Jahre alt waren, die Wüstenwanderung überlebt haben. Mose hatte die 12 Spione ausgesandt, Kaleb und Josua waren zwei von diesen 12 und nur Kaleb und Josua hatten dem Volk gesagt, das Land ist gut, der Herr schenkt es uns, lasst es uns erobern, und die anderen 10 Spione haben das Gegenteil gesagt und das Volk zum Unglauben und zum Ungehorsam bewegt. Und dann lautete der Gerichtsspruch Gottes, ja, alle, die jetzt älter als 20 Jahre sind und die den 10 Spionen geglaubt haben, den 10 ungläubigen Spionen, die werden jetzt alle in den nächsten 38 Jahren in der Wüste sterben und werden nicht ins Land eingehen können. Nur die, die jünger sind als 20 Jahre, plus Josua und Kaleb. Und jetzt sind sie dabei, das Land einzunehmen. Und in Josua 14 lesen wir noch ein interessantes Detail. Josua 14, Vers 6. Und die Kinder Juda traten in Gilgal zu Josua, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu Josua: Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kades Barnea geredet hat. Das war so Kades Barnea damals, als die Spione zurückkamen und sie nicht bereit waren, das Land in Besitz zu nehmen. 40 Jahre war ich damals alt, als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kades Barnea aussandte, um das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Antwort, wie es mir ums Herz war. Und meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten das Herz des Volkes verzagt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Da schwor Mose an jenem Tag und sprach: Wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen zum Erbteil wird in Ewigkeit, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, völlig nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich am Leben erhalten, so wie er geredet hat, diese 45 Jahre, seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat, als Israel in der Wüste umherwanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt. 85 Jahre alt. Ich bin heute noch, Vers 11, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt zum Kampf, um aus- und einzuziehen. Was für eine Karriere. 85 Jahre alt. 45 Jahre hat er gelebt, seitdem Gott dieses Urteil gesprochen hatte. Er hat die ganze Wüstenwanderung durchgemacht und jetzt noch 5 Jahre dazu die Eroberung des Landes erlebt. Und dieser Kaleb hatte eine Tochter, die Aksa. Sie muss ein Wüstenkind gewesen sein. Sie muss in diesen vergangenen 40 Jahren in der Wüste geboren sein. Und sie hatte erlebt, wie Gott das Volk durch die Wüste geführt hat und wie es dann durch den Jordan geführt hat, wie er den Jordan trockengelegt hat und wie sie Jericho eingenommen haben. Und sie hat verstanden, bedeutet das etwas? Ja. Sie hat verstanden, Gott erfüllt seine Verheißungen. Er macht wirklich, was er uns versprochen hat. Und Othniel war der Neffe des Kaleb, haben wir gelesen. Er war der Sohn seines jüngeren Bruders. Und auch Othniel muss ein Wüstenkind gewesen sein, das in diesen 38 Jahren geboren wurde. Und wie alt waren Othniel und Aksa? Irgendetwas zwischen 20 und 35, schätzen wir. Und auch Othniel hatte diese gleiche Erfahrung gemacht wie Aksa und ist darin aufgewachsen. Und jetzt kommt der Onkel Kaleb, also der Vater der Aksa, der Onkel von Othniel, und er sagt: Wer Kirjat Sefer einnimmt, dem gebe ich meine Tochter zur Frau. Kaleb heißt übrigens Hund. Kein besonders erhabener Name. Josua heißt, der Herr ist Rettung, und Kaleb heißt Hund. Was immer seinen Eltern durch den Kopf gegangen ist, als sie ihm diesen Namen gegeben haben: Er kommt mir hier wirklich vor wie ein Hund, wie so ein Antreiber, so ein Wadenbeißer, der sagt: Hey, ihr jungen Männer, jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Hier sind Städte zu erobern. Und wer die nächste Stadt hier, wer Kirjat Sefer erobert, der kriegt meine Tochter zur Frau. Ein Antreiber, ein Hund. Im guten Sinne. Und Othniel hört diesen Aufruf. Und Hollywood würde jetzt da eine wunderbare und spannende Eroberungs- und Liebesgeschichte draus machen. Wie ich schon sagte, der Text hier, der ist so kompakt, dass es für Gefühle und Beschreibungen der schönen Aksa und des überwältigten Othniels und all seinen Motiven, die ihn dann dazu trieben, die Stadt einzunehmen, hat alles keinen Platz hier. Aber was wir auf jeden Fall im Kontext des Josua-Buches verstehen, ist, dass Othniel und Aksa genau das tun, was Gott für sein Volk vorgesehen hat. Sie lieben dieses Erbteil, was Gott ihnen verheißen hat. Sie begehren dieses Erbteil und sie sind bereit, dafür zu kämpfen. Und sie ergänzen sich wunderbar, wie sich Mann und Frau ergänzen sollten nach Gottes Plan. Othniel, der Eroberer, der für das Große zuständig ist, erobert diese Stadt. Aber Aksa blickt tiefer und Aksa blickt weiter. Und sie sagt, Othniel, was nützt uns eine eroberte Stadt? Wir brauchen auch Land dazu. Wir müssen doch für unsere Kinder Land haben, um Gemüse und Salat und Obst und Früchte wachsen zu lassen und um Tiere weiden zu lassen. Bitte doch jetzt deinen Onkel, meinen Vater, dass er uns auch Land dazu gibt. Und sie blickt noch tiefer und sagt, wir müssen ja auch noch Wasser haben. Und sie bittet um diese Quellen. Also das Herz geht einem richtig auf, wenn man an diese beiden Menschen denkt. Junge Menschen, die eine Vision haben, die sich in Gottes Vision mit hineinnehmen lassen und die sich auf den Weg machen, das Land zu erobern. Und wenn man ein bisschen weiter liest, dann sieht man, dass im Buch Richter im ersten Kapitel genau der gleiche Bericht noch einmal vorkommt. In Richter 1, die Verse 9 bis 15, könnten wir jetzt fast identisch noch einmal lesen, was Othniel und Aksa hier erlebt haben und wie sie diese Stadt erobert haben. Warum wiederholt das Buch Richter genau diese Szene noch einmal? Nun, in Richter 3 steht die traurige Alternative von den eher resignierten und passiven und perspektivlosen jungen Menschen im Volk Israel. Was taten sie? Richter 3, Vers 5. Die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter. Verzeihung, ich habe noch vergessen, in Kapitel 1, in Richter 1, steht neunmal, sie trieben nicht aus. Also viele Israeliten taten eben nicht das, was Othniel hier tat. Sie trieben nicht aus, kann man neunmal nachlesen, wie so ein Refrain, ein trauriger Refrain im ersten Richterkapitel. Und dann heißt es in Kapitel 3, Richter 3, Vers 5, und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Es war ja schon ein Risiko, so eine Stadt anzugreifen. Othniel setzte immerhin sein Leben aufs Spiel. Und da hat es offensichtlich viele junge Israeliten gegeben, die gesagt haben, also so eine Stadt zu erobern, da lasse ich lieber die Finger von. Da versuche ich lieber, mich mit den Eingeborenen zu arrangieren, mit den Kanaanitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hevitern, Jebusitern. Da versuchen wir lieber, mit ihnen irgendwelche Kompromisse zu schließen und gehen nicht so ein großes Risiko ein. Dann kriegen wir halt nicht so eine schöne Aksa zur Frau, aber dann suchen wir eben unter den schönen Kanaaniterinnen andere Frauen. Und so haben sie sich irgendwie arrangiert mit den Ureinwohnern, die übrigens in so tiefe Sünden gefallen waren, dass Gott beschlossen hatte, sie auszutreiben, sie zu vernichten. Und wenn wir jetzt die Zeit hätten, dann könnten wir nachlesen, zum Beispiel in 5. Mose 18, dass Mose dort die Sünden auflistet, die Sünden dieser kanaanitischen Völker und die Kapitalsünde, von der Gott, wich sie aus, das war, modern gesagt, die Abtreibung von Babys. Sie opferten ihre Kinder den Dämonen im Feuer, den heidnischen Dämonen, animistischer Götzenkult, um von den Naturkräften irgendwie etwas Positives zu bekommen. Bewahrung vor Krankheit, fruchtbare Zeiten, Regen und so weiter. Dafür wurden Kinder geopfert. Und wenn ich daran denke, Verzeiht mir bitte jetzt einen kritischen Gedanken über unsere Politik und auch über unsere Art und Weise, wie wir diese ganze Krise ständig in den Massenmedien aufzeigen. Jeden Tag wird die Todeszahl der an Corona Gestorbenen dokumentiert. Wir sind mittlerweile auf 70.000 nach etwa einem Jahr. Ich würde mir wünschen, dass parallel dazu auch immer die Zahl der abgetriebenen Kinder in dem gleichen Zeitraum eingeblendet würde. Es sind nach einem Jahr immer noch mehr Kinder abgetrieben worden, als Menschen an Corona gestorben. Wir schützen die 80-Jährigen, aber töten die Babys. Da stimmt doch irgendetwas nicht. Also irgendwie kommt mir das vor wie eine ganz große Heuchelei. Nicht, dass ich dagegen wäre, dass man die 80-Jährigen schützt und versucht, ihr Leben zu retten. Aber es stimmt irgendetwas nicht. Ich komme da nachher noch mal drauf zu sprechen. AXA und Othniel, ein vorbildliches, junges Ehepaar mit Energie, mit Perspektive, mit Einsatz, mit Risikobereitschaft, und Gott belohnt sie. Wir wollen das anwenden auf unsere Zeit. Sind wir vielleicht auch in Gefahr, durch das, was wir jetzt durch die Corona-Krise durchmachen müssen, passiv zu werden? Alles, was wir zurzeit so erleben, treibt uns ja in unser Wohnzimmer. Wir werden wirklich buchstäblich zu Sofa- und Bildschirmchristen. Auf das Herz kommt es an, nicht auf die Umstände. Ich weiß, dass man auch auf seinem Sofa entweder vor sich hindösen oder beten kann, irgendwelche Sendungen bei Netflix gucken oder Bibel lesen kann. Das Sofa ist nicht das Entscheidende und der Bildschirm ist nicht das Entscheidende. Aber es sind äußere Umstände, die wir wachsam analysieren müssen und wo wir sagen müssen, wenn wir in Gefahr stehen, jetzt auch passiv zu werden, uns mitnehmen zu lassen, mitreißen zu lassen in diese allgemeine Resignation, in diese Haltung, wir können ja eh nichts planen. Und unser Leben so dahin plätschert und wir denken, gucken wir mal, was kommt. Dann laufen wir Gefahr, diesen Geist des Eifers und des Einsatzes zu verlieren. Ich möchte euch ermutigen, überlegt, wie ihr trotz all dieser Einschränkungen dennoch eifrig für die Gemeinde im Einsatz sein könnt. Das Musikteam musste Eifer anwenden heute Morgen, um hierher zu kommen, um sich vorzubereiten, euch zu dienen mit Gesang. Und der Lennart musste eifrig sein, um hierher zu kommen, um die ganze Technik zu bewältigen. Wir haben uns bei uns in der Gemeinde gefragt, wie können wir dennoch dranbleiben an den Geschwistern, am Gemeindeleben, obwohl wir so eingeschränkt sind? Nun, Gott hat uns die Gemeinschaft geboten. Er hat uns geboten, dass wir seinen Tod verkündigen, durch das Brot brechen. Er hat uns Gastfreundschaft geboten. Er hat uns geboten, dass wir ihn besingen sollen, dass wir Lob singen sollen, dass wir einander ermutigen sollen mit Gesang. Nun können wir das nicht im Großen, aber wir können es machen, wie ihr es heute Morgen gemacht habt. Wir können die technischen Mittel nutzen und wir können vielleicht auch wieder mehr die persönliche Gemeinschaft suchen. Meine Frau und ich, wir haben uns gesagt, wir haben immerhin noch das Recht, eine Person bei uns zu empfangen, auch jetzt in den strengen Lockdown-Maßnahmen. Und so haben wir in der Gemeinde einfach gesagt, wir machen jeden Abend eine Stunde Gesang, weil wir haben ein neues Liederbuch bei uns in der Gemeinde, das Einklang, und das sind 450 Lieder, zum Teil viele Lieder, die wir nicht kennen. Und wir haben gesagt, wir nehmen uns einfach jeden Abend, wenn wir zu Hause sind, eine Stunde Zeit und wir singen etwa 10 Lieder fortlaufend durch das ganze Liederbuch hindurch. Wir sind mittlerweile bei etwa Lied 280 angekommen. Und wir haben den Geschwistern gesagt, wenn der eine oder andere kommen möchte, um mit uns zu singen, wir würden uns freuen. Natürlich nicht alle auf einmal, sondern immer nur einer. Und so kam mal ein Bruder, mal eine Schwester, dann wieder ein Bruder. Und das war eine schöne Gemeinschaft, die wir hatten. Besucht euch. 1:1, 1:2. Eine Person in eine Familie. Ob ihr euch an die Regeln halten wollt oder ob ihr das etwas weitersehen wollt, das muss ich euch überlassen. Aber das, was ihr machen könnt, macht es. Und verfallt nicht in die Resignation und denkt, jetzt ist eh einfach Corona-Stimmung. Jetzt lassen wir alles mal ein bisschen schleifen. Nein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht in diese Haltung hineinkommen. Ich möchte zum Abschluss, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, wann haben wir angefangen? War Viertel nach elf bis zwölf? Ist das so der Zeitrahmen? Ja, okay. Noch einen Blick in das Sendschreiben an Laodicea. Nicht das ganze Sendschreiben jetzt, keine Angst, sondern auf eine wunderbare Verheißung, die wir im Sendschreiben an Laodicea vorfinden. Laodicea ist das schlechteste Beispiel von den Gemeinden der sieben Sendschreiben, Offenbarung 2 und 3. Und der Herr tadelt diese Gemeinde, weil sie total irdisch geworden ist. Am Ende von Kolosserbrief sagt Paulus, seht zu, dass der Kolosserbrief auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird. Laodicea und Kolosse waren Nachbargemeinden und der Kolosserbrief, der von den himmlischen Herrlichkeiten und unserer himmlischen ewigen Hoffnung spricht und vom Heil, das der Herr Jesus uns gebracht hat und so weiter, der sollte auch in Laodicea gelesen werden. Und wir gehen davon aus, dass es auch geschehen ist. Und jetzt sind wir in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3, den sieben Sendschreiben, die Zeit der Sendschreiben. Das ist das Ende des ersten Jahrhunderts und das ist etwa 30 Jahre, nachdem der Apostel Paulus den Kolosserbrief geschrieben hatte und die Gemeinde in Laodicea gegründet worden war. Wir sind also hier in der zweiten Generation dieser Gemeinde, aber die erste Generation ist noch am Leben. Die sind 80 oder 60 oder 70 Jahre alt. Die hatten die Gründerzeit noch miterlebt. Und innerhalb einer Generation ist diese Gemeinde von Laodicea total abgesackt. Man kann sagen, vom Himmel auf die Erde gefallen. Alles, was sie noch interessiert, sind die drei Industriezweige ihrer Stadt. Laodicea war nämlich bekannt für sein Bankenwesen, für seine Textilindustrie und für seine pharmazeutische Industrie. Und der Herr nimmt das als Bild und sagt zu den Laodiceern in Vers 17, Offenbarung 3, Vers 17, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und bedarf nichts, und du weißt nicht, dass du der Elende und Jämmerliche und arm und blind und nackt bist, rate ich dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, damit du reich wirst, und weiße Kleider von mir zu kaufen, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und Augensalbe bei mir zu kaufen, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Also der Herr sagt ihnen, ihr seid nur noch mit euren irdischen Dingen zufrieden, rühmt euch wahrscheinlich eures Bankenwesens und eurer Textilindustrie und eurer pharmazeutischen Industrie in Laodicea und das genügt euch. Und ihr seid zufrieden damit, ihr rühmt euch dessen und ihr sagt, wir brauchen nichts mehr als all das. Und der Herr möchte sie neu aufrütteln und zu sagen, weißt du, dass ich Gold habe, was viel wertvoller ist als das irdische Gold? Weißt du, dass ich dir Kleider anziehen kann, die dich fähig machen und die dir erlauben, in den Himmel einzugehen, in die ewige Herrlichkeit? Die dich nicht nur hier auf der Erde berühmt machen und die Anerkennung bringen, weil du immer schön, fein und teuer angezogen bist. Und weißt du, dass ich deine Augen öffnen kann für eine geistliche Realität, die dich viel glücklicher und viel erfüllter machen kann als alle irdischen Segnungen? Mal eine provokante Frage. Könnt ihr euch vorstellen, ich rede jetzt an alle die unter euch, die glauben, dass die Kapitel 2 und 3 von der Offenbarung nicht nur eine Momentaufnahme der damaligen Gemeinden zeigen, was sicher der Fall ist, sondern auch von kirchengeschichtlichen Etappen sprechen, die sich in den letzten 2000 Jahren so abgespielt haben. Und wir blicken heute zurück auf die Kirchengeschichte. Wir können sagen, ja, Ephesus war die Gemeinde, die die erste Liebe verlassen hat. Nach 30 Jahren, hier auch am Beispiel von Laodicea zu sehen, war da sehr viel schon erkaltet. Smyrna war die Gemeinde der Verfolgung. In den folgenden Jahrzehnten und im zweiten und dritten Jahrhundert wurde die Gemeinde schwer verfolgt. Das ist Smyrna. Dann kommt Pergamon, die Staatsgemeinde, wo der Kaiser plötzlich den christlichen Glauben zur Staatsreligion erklärt. Dann kommt Thyatira, die lange mittelalterliche Gemeinde, mit ihren Götzendiensten. Die römisch-katholische Kirche mit ihren vielen heidnischen Gebräuchen, die eingeführt wurden. Dann kommt Sardes, die zunächst erweckte Gemeinde durch die Reformation wieder den Glauben, den biblischen Glauben und die Errettung durch Gnade findet, aber dann formell wird oder formal und nur noch das Bekenntnis hat, dass sie lebte und das Leben nicht mehr da ist. Aber dann kommen die Erweckungsbewegungen der spätpietistischen Zeit und der Freikirche, das ist Philadelphia. Also es sind kirchengeschichtliche Etappen, die man verfolgen kann, die man jetzt im Rückblick sehen kann, wie sie sich ereignet haben. Und jetzt meine provokante Frage, was wird man sagen, was die kirchliche Etappe war, wo der Herr sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Mund. Vers 16, Offenbarung 3, Vers 16, weil du lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und ich habe mich gefragt, seit einem Jahr haben wir Corona und die ganzen großen christlichen Veranstaltungen sind stillgelegt. Ich möchte euch in dem Zusammenhang ein Buch empfehlen, was vor kurzem bei CLV erschienen ist. Es heißt Gott, Gier und Geld und ist die Biografie von Kosti Hinn. Und Kosti Hinn ist der Neffe, wie Otniel der Neffe von Kaleb war, ist Kosti Hinn der Neffe von Benny Hinn. Und Benny Hinn ist einer der größten Wohlstandsevangelisten. Health and Wealth Gospel der USA, Wohlstandsevangelisten, der über Jahrzehnte gigantische Massenveranstaltungen organisiert hat. In der Biografie liest man von einer Veranstaltung in Afrika, 1,3 Billionen Anwesende und eben mit seinen Heilungs- und Befreiungskampagnen Massen angezogen hat, aber auch Millionen Dollars von armen Menschen eingesammelt hat und sich damit ein Leben in Saus und Braus gegönnt hat, wie die anderen Wohlstandsevangelisten, zum Beispiel Kenneth Copeland und andere auch. Und ihr Modell ist von jetzt auf sofort ausgelöscht worden. Ihre großen Massenveranstaltungen gibt es nicht mehr. Corona hat es unmöglich gemacht. Und werden wir einmal zurückschauen auf die Kirchengeschichte und werden sagen, dieses Ausspeien der total irdisch gesinnten Gemeinde hat mit Corona begonnen. Das erschüttert uns, oder? Würde das bedeuten, dass die Kirchengeschichte jetzt an dem Punkt angekommen ist, wo der Herr sagt, ich mache ein Ende mit den großen christlichen Veranstaltungen? Das müssen wir uns wirklich überlegen. Ist die Zeit jetzt gekommen? Ich habe aber gesagt, dass ich eine Verheißung erwähnen möchte im Sendschreiben an Laodicea und das ist folgendes. Am Ende sagt er, Vers 20, sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Mit dieser Androhung, dass er dieses öffentliche Zeugnis ausspeien wird, kommt am Ende die Verheißung. Für die, die eifrig sind, die eben nicht einschlafen im irdischen Reichtum und in den irdischen Annehmlichkeiten oder in der Perspektivlosigkeit. Er sagt, sei eifrig. Denk an Otniel und denk an Aksa, wie sie eifrig waren, wie sie das Erbteil Gottes liebten, wie sie die Verheißungen ernst nahmen und dafür gekämpft haben. Sei eifrig und überleg dir, wie du auch jetzt, wo wir es nur noch im kleinen Rahmen tun können, doch den Herrn suchen kannst. Geh in Gebet zu ihm. Tu Buße über dein Leben. Ordne, was dem Herrn nicht gefällt. Frag dir, welche Angewohnheiten sich vielleicht eingeschlichen haben in deinem Leben und leg sie ab. Such die Gemeinschaft mit dem Herrn. Such den himmlischen Blick, die himmlische Herrlichkeit. Such göttliche Gerechtigkeit. Und dann setz dich ein für seine Gemeinde, für die Geschwister, die besucht werden müssen oder die eingeladen werden können. Setz dich ein, sei eifrig, tu Buße. Und dann sagt der Herr, ich stehe da und ich will Gemeinschaft mit dir. Ich habe meine Gemeinde nicht verlassen. Ich habe nur das öffentliche Zeugnis gedimmt. Ich habe es runtergeschraubt. Aber ich suche die Gemeinschaft mit dir, wie immer. Und er macht diese wunderbare Aussage, ich werde zu dir kommen und das Abendbrot mit dir halten. Das ist zunächst natürlich einfach ein Ausdruck der Gemeinschaft. Essen zusammen an einem Tisch sitzen ist in der Bibel immer ein Ausdruck der Gemeinschaft und vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass er immer noch Abendmahl mit uns feiern möchte, auch wenn wir es im großen Stil nicht mehr können. Eine wunderbare Verheißung. Hör dir diese Verheißung an und nimm sie in Anspruch und öffne dem Herrn dein Herz für die Gemeinschaft mit ihm. Und von dieser Gemeinschaft ausgehend, diene der Gemeinde mit Eifer, mit Einsatz. Sei nicht perspektivlos, sei nicht passiv, sei nicht manipulierbar durch die Kanaaniter, die sich jetzt anbieten in unserer Gesellschaft, wie auch immer, sondern such den Herrn, such seine Gemeinschaft. Das war meine bescheidene Botschaft heute Morgen. Vielleicht kann sie euch Mut machen in einer Zeit, von der wir nicht wissen, wie lange sie noch dauern wird. Wie gesagt, ich hoffe, dass unsere Kanzlerin nicht recht hat, aber sollte sie recht haben, müssen wir uns vielleicht noch auf eine längere Wüstenwanderung einstellen. Aber die Verheißungen des Herrn stehen und seine ganz besondere Einladung an dich, mach ihm die Tür auf, lade ihn ein und er wird diese Einladung nicht ausschlagen. Möge dieser Segen euch allen geschenkt werden. Ich bete noch, ich denke, das ist in eurem Sinn, dass der Prediger hier noch betet und dann wollen wir zum Abschluss kommen. Herr Jesus, vielen, vielen Dank, dass du derselbe bist gestern, heute und in Ewigkeit und wir wissen, dass du niemanden von uns verwerfen wirst. Du hast bezahlt für unsere Schuld. Du hast einen unendlichen Preis dafür bezahlt. Wir haben das in der ersten Stunde heute Morgen gehört aus Matthäus 18. Diese 10.000 Talente sind nur ein finanzieller Spiegel dessen, was du für uns gegeben hast. Und das ist vor Gott noch viel, viel mehr. Du hast dein Blut vergossen. Du hast uns teuer erkauft. Und jetzt rufst du uns auf, dass wir eifrig sein sollen, uns nicht durchhängen lassen sollen, auch wenn wir in unsere Wohnzimmer verbannt sind, in vielerlei Hinsicht. Und so bitten wir dich, mach du uns weise, mach du uns eifrig, zeig uns, wie wir unser Leben neu beleben können durch die Gemeinschaft mit dir und auch durch die Gemeinschaft im Kleinen mit Geschwistern, die wir aufsuchen wollen oder die wir einladen wollen, um uns gegenseitig zu ermutigen und uns gegenseitig zu stärken. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du als der Herr deine Gemeinde auch zum Ziel führen wirst, zu dem herrlichen Ziel, wenn du sie entrücken wirst in deine Gegenwart, in den Thronsaal Gottes, wo du uns einlädst, auf deinem Thron zu sitzen. Vielen Dank für diese Hoffnung, für diese herrliche Hoffnung, diese Ermutigung. Und wir danken dir, dass du durch dein Wort und dein Geist hier bist und zu uns redest und uns stärken möchtest auf unserem Weg im Glauben an dich. Amen.